Biofilme sind ja überall um uns herum. Also in der Früh, wenn wir die Zähne putzen, dann sind es die Biofilme auf den Zähnen. Wenn wir das Zahnputzwasser ausspucken, dann ist es im Gulli der Biofilm. Wenn wir auf den Ausfluss unserer Waschmaschine schauen, dann ist der verstopft manchmal vom Biofilm. Wenn wir in Kläranlagen schauen, sind die Bakterien, die dort das Abwasser reinigen, sitzen in Biofilmen auf Aufwuchskörpern und reinigen für uns das Abwasser. Wenn man auf Schiffe schaut, sind die Oberflächen der Schiffsrümpfe mit dicken Biofilmen bezogen, die auch große Probleme verursachen. Wenn man korrodierende Oberflächen, also Abbau von Materialien in der Umwelt sich anschaut, das ist alles voller Biofilme. Wenn man im Bachbett ausrutscht, rutscht man auf einen Biofilm aus.
Michael Wagner forscht am Institut für mikrobielle Ökologie der Universität Wien zum Thema Mikroorganismen in der Umwelt.
Ich habe Biologie studiert, weil ich eigentlich von der Tierwelt fasziniert war, habe aber dann in den ersten Vorlesungen zur Mikrobiologie bemerkt, dass mich diese Parallelwelt, die es da gibt, diese unsichtbare Parallelwelt an Organismen, die auf und um uns herum existieren, so fasziniert.
Mikroorganismen, also Bakterien, Algen, Pilze und Protozoen, damit sind höhere einzellige Lebensformen gemeint, leben am besten eingebettet in Gemeinschaften. Auf feuchtem Untergrund bilden sich millimeterdünne Schleimschichten, wie etwa im Trinkwasserrohr eines Gebäudes. Diese werden in der Forschung als Biofilm bezeichnet. Der Begriff Biofilm wurde erstmals Ende der 1970er Jahre von William Costerton verwendet, einem amerikanischen Mikrobiologen, der die Funktion dieser dünnen Schleimschichten untersuchte. Mit Biofilmen als Bestandteil unserer Umwelt beschäftigt sich auch Leo Eberl, Professor für Mikrobiologie an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.
Die ersten Hinweise auf Leben auf der Erde, die sind ja so 3,6 Milliarden Jahre alt. Und was man da gefunden hat, sind Versteinerungen von Biofilmen. Wenn man sich dann vorstellt, die ersten höheren Organismen sind so vor 600 Millionen Jahren entstanden. Muss man sagen, dass die Erde halt für die größte Zeit, wo Leben existiert hat, eigentlich von Biofilmen besiedelt war.
Die ältesten Fossilien, die man bisher gefunden hat, stammen von Mikroorganismen. Der Biofilm als Lebensform hat sich also gut bewährt. Er ist aus evolutionärer Sicht bis heute ein Erfolgsrezept. Die weitaus überwiegende Anzahl an Mikroorganismen lebt nicht, wie bis vor kurzem vermutet, als Einzelgänger in der Natur, sondern ist in Form von Biofilmen organisiert. Überall dort, wo einzellige Lebensformen anzutreffen sind, und das ist nahezu überall, gibt es Biofilme.
Biofilme hat man natürlich schon immer beobachtet, ohne genau zu wissen, was sie sind, weil sie treten ja überall in unserem Leben auf. Aber man hat die Komplexität solcher Biofilme, auch die Raffiniertheit des Aufbaus, dramatisch unterschätzt.
Ein metaphorischer Vergleich soll die Komplexität von Biofilmen leichter begreifbar machen. So der Mikrobiologe Michael Wagner.
Weil es leben die Mikroorganismen in diesen Biofilmen, wie wir in unseren Städten leben. Wir organisieren uns, sie arbeiten zusammen, sie kommunizieren, sie konkurrieren, aber sie verteidigen sich auch. Also gerade wenn man es ins Mittelalter sozusagen übertragen möchte, dann war es ja doch so, dass die Städte ja auch gegründet wurden, um effektive Verteidigung zu garantieren. Und Biofilme sind ja auch gerade gegenüber Bedrohungen von außen, Antibiotika zum Beispiel, deutlich resistenter, als wenn die Bakterien alleine existieren würden. Und ich finde den Vergleich Stadt-Biofilm ziemlich zutreffend.
Um noch genauer zu sein, in der Wissenschaft wird auch der Begriff Schleimstadt verwendet. Im Englischen Slime Cities. Leo Eberl, Mikrobiologe an der Universität Zürich, erklärt, warum dieses Bild besonders zutreffend ist.
Weil letztlich hat man eine große Masse an Schleim, das diesen Biofilm zusammenhält. Und diese Bakterien sind wie die Einwohner in einer Stadt nachher, in dieser Matrix eingebettet. Und zudem hat man einfach ähnliche Systeme, die operieren. In Städten hat man Straßen, wo Sachen transportiert werden. In Biofilmen hat man so häufig Kanäle, die offen sind. Also man müsste eigentlich die Schleimstadt mit Venedig vergleichen, ne? Wo Sachen zugebracht werden und wieder abtransportiert werden. Und man hat natürlich verschiedene Populationen, ähnlich wie verschiedene Viertel in Städten.
Bakterien erschaffen sich also ihren Lebensraum, eine Matrix aus Schleim, selbst. Sie sind die Baumeister ihrer eigenen Stadt. In der Biofilmforschung hat man lange Zeit angenommen, dass dieser Schleim fast ausschließlich aus Zucker besteht, aus sogenannten Polysacchariden. Davon sind die Wissenschaftler wieder abgekommen. Es wurde erkannt, dass durchaus auch andere Substanzen wie zum Beispiel Proteine, also Eiweiße, darin vorkommen. Neue Erkenntnisse der Mikrobiologie zeigen, dass offensichtlich auch DNA eine tragende Rolle zur Stabilisierung der Struktur in einem Biofilm spielt. DNA, das heißt Desoxyribonukleinsäure, ist die Trägerin der genetischen Information für die biologische Entwicklung in Zellen und auch in Viren. Eine Mischung aus verschiedensten Substanzen bildet also diesen Schleim. Dazu gehören neben Zucker, Eiweiße und DNA auch kleinste organische und anorganische Partikel, wie Blattreste und kleine Steine. Diese Materialien, angeliefert von der Umwelt, betten die Mikroorganismen ein und bauen damit die mikroskopisch kleinen Städte, kurz Mikrostädte. Tom Batin, Assistenzprofessor am Institut für Limnologie und Hydrobotanik an der Universität Wien, macht eine erste virtuelle Stadtführung.
Wenn wir von einer Stadt reden, eine Stadt hat Häuser und Bewohner, ja, und hat Straßen, ja, Verkehrsverbindungen und eine U-Bahn. Das ist bei den Biofilmen genau gleich. Das sind Mikroorganismen, die sitzen in Häusern aus Zucker, ja. Die werden versorgt von Substanzen, die von draußen kommen, und diese Substanzen werden in die Zimmer reingebracht durch den Fluss von Wasser. Ja? Und diese Biofilme haben irrsinnig viele Poren, ja? Also komplexe Porensysteme. Da fließt das Wasser mit den ganzen Molekülen durch. Ja? Und die werden aufgenommen, ja? Und werden quasi verarbeitet und verschwinden somit aus dem Wasser selber, ja? Oder werden in eine andere Form umgesetzt.
Diese Städte sind nicht nur selbst gebaut, sondern auch sehr komplex organisiert. Wie in menschlichen Städten findet Arbeitsteilung statt. Man könnte meinen, Nahrung wird gemeinschaftlich erschlossen. Leo Eberl erforscht unter anderem die Interaktion dieser Mikroorganismen.
Das bedeutet, es braucht irgendwo einen Bäcker, jemand, der das dann isst, und jemand, der den Rest dann entsorgt wieder. Und so ähnlich ist das aber im Biofilm. Dort bilden sich sehr häufig Konsortien, die gemeinschaftlich arbeiten, um gewisse komplexen Substrate abzubauen, zum Beispiel. Es gibt ja viele Stoffe, die ganz schlecht verdaulich sind, also für Menschen zum Beispiel gar nicht. Zellulose, Hauptbestandteil von Pflanzen, kann ein Mensch nicht verwerten. Bakterien machen das wunderbar, aber machen das meistens in größeren Konsortien. Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn da eine räumliche Assoziierung vorhanden ist. Das bedeutet, wenn Partner, die zusammenarbeiten, dann auch räumlich zusammenkommen, und deswegen der Vergleich mit der Stadt, man hat dann gewisse Viertel, die man sozusagen immer nebeneinander findet.
Diverse mikrobiologische Lebensformen können einzeln existieren, aber am effizientesten leben sie miteinander, als Biofilm organisiert. Ähnlich einer Stadt bekommen die Organismen unterschiedliche Aufgaben zugeordnet, beliefern sich gegenseitig, schützen sich gemeinschaftlich. Biofilme können wie eintönige Ghetto-Siedlungen oder pulsierende, vielfältige Stadtzentren strukturiert sein. Räumliche Nähe schafft Interaktionsmöglichkeiten, die auch den Menschen Vorteile bringen können, etwa wenn es um den Abbau komplexer, giftiger Verbindungen in Gewässern geht.
Überhaupt ist die Interaktion von Mikroorganismen in den Biofilmen die Voraussetzung zum Abbau von komplexeren Schadstoffen. Also viele Verbindungen, um es allgemeiner zu sagen, können nicht von einem Bakterium abgebaut werden, sondern es braucht eben ein Konsortium verschiedener Bakterien, die verschiedene Fähigkeiten besitzen, um eine giftige, komplexe Verbindung umzuwandeln in eine ganz einfache und für die Umwelt harmlose Verbindung.
Derartige Konsortien an Mikroorganismen in Kläranlagen aufzuspüren und deren Arbeitsabfolgen zu untersuchen, ist das Forschungsfeld von Michael Wagner, der am Institut für Mikrobielle Ökologie der Universität Wien tätig ist.
Eine Aufgabe der Bakterien in Kläranlagen ist, Stickstoffverbindungen aus dem Abwasser zu entfernen. Und die Stickstoffverbindung, die am häufigsten am Zufluss einer Kläranlage, also im Rohabwasser vorhanden ist, ist der Ammoniak oder Ammonium. Dieser Ammoniak oder das Ammonium ist giftig für viele Lebewesen in den Flüssen, in den Seen. Darum muss das unbedingt aus der Kläranlage entfernt werden. Die Entfernung von diesem Ammonium geht nur über verschiedene Schritte, die Mikroorganismen durchführen. Das heißt, es kann nicht ein Mikroorganismus dieses Ammonium aus dem Abwasser entfernen, sondern es müssen viele das zusammen tun.
Und auf diese Interaktion der Mikroorganismen baut die Funktion von Kläranlagen auf. Es ist also der Biofilm, der maßgeblich für die Reinigung unseres Abwassers verantwortlich ist. Dabei arbeiten Mikroorganismen untereinander eng zusammen. Die Organismen innerhalb eines Biofilms sind also in der Lage, durch ihr Zusammenwirken auch mit schwer abbaubaren Stoffen fertig zu werden. Kläranlagen sind reich an Nährstoffen für Biofilme. Tom Battin, Experte für Hydrobotanik, erklärt, warum nicht alle Gewässer so ein fruchtbarer Boden sind und wie die Mikroorganismen damit umgehen.
Fließgewässer sind oft Wüsten an Nährstoffen, vor allem an organischen Substanzen. Und da ist es nur von Vorteil, ja, wenn ich ihn als Bakterienzelle, als sogenannte heterotrophe Bakterienzelle, in einem Biofilm drinnen sitze und ich habe als Nachbarin eine Alge, die manchmal ihre Zucker abgibt. Ja, dann muss ich nicht weit laufen, um was zum Fressen zu finden. Ja, und ich muss auch nicht darauf warten, ja, dass mir wer was von außen bringt. Meine Nachbarin gibt mir kontinuierlich was. Da profitiere ich sehr davon.
Biofilme spielen eine zentrale Rolle in Selbstreinigungsprozessen der Natur. Sie arbeiten als globale Putzkolonne. Sie sammeln Nährstoffe und konzentrieren diese. Biofilme sind Ballungszentren des Umbaus und Abbaus vieler unterschiedlicher Substanzen. Sie sind somit maßgeblich beteiligt am Zustand unserer Umwelt, betont der Mikrobiologe Michael Wagner.
Natürliche Biofilme bestehen nie aus einem einzelnen Mikroorganismus, sondern immer aus ganz vielen verschiedenen Arten. Und die leben in dem Biofilm und zwar auch auf organisierte Art und Weise. Die sind also nicht zufällig in so einem Biofilm verteilt und sitzen da nebeneinander, sondern der Biofilm, wenn er sich ausbildet, bildet sich in einer kontrollierten Art und Weise aus. Und die Bakterien sitzen so nebeneinander, dass sie optimal miteinander interagieren können, also wechselwirken können. Es gibt Bakterien, die produzieren Nährstoffe, die andere Bakterien wieder aufnehmen können. Und diese Art von Kooperation, die in Biofilmen stattfindet, sieht man dann auch in der Struktur des Biofilms. Es sitzen natürlich Bakterien nebeneinander im dreidimensionalen Raum in diesem Biofilm, die auch viel miteinander zu tun haben. Und die, die nicht miteinander wechselwirken, sind dann weiter auseinander.
In Biofilmen leben Mikroorganismen eng nebeneinander und beliefern sich im Idealfall gegenseitig mit Nährstoffen. Diese mikrobiellen Lebensgemeinschaften sind vielfach durchzogen von kleinen Poren bis hin zu Wasserkanälen, die als Nahrungs-, Versorgungs- und Kommunikationswege fungieren.
Biofilme bringen ja eine ganze Reihe wesentlicher Vorteile für Bakterien mit sich. Sie können, wenn das im Menschen oder im Tier ist, wesentlich virulenter sein, also effektiver den Wirt angreifen. Sie können geschützt gegen Antibiotika und andere für sie giftige Stoffe sein in dem Biofilm, unter anderem dadurch, dass sie sich mit diesem Schleimhaufen bedecken und diese Gifte dann nicht so leicht zu ihnen durchdringen können. Sie können besser miteinander kommunizieren in so einem Biofilm. Bakterien also haben Wege gefunden, um chemisch miteinander zu kommunizieren und können das in koordinierterer Art und Weise tun in so einem Biofilm. Und sie nehmen diese Biofilme auch her, um auf ganz effektive Art und Weise genetisches Material auszutauschen.
Dieser Austausch ist wesentlich für die Entwicklung der Bakterien. Durch die Weitergabe des genetischen Materials werden sie resistenter, also widerstandsfähiger, gegenüber Feinden, wie etwa auch Antibiotika.
Also Biofilme sind Hotspots des Genaustausches. Und das ist natürlich für die Evolution der Bakterien auch ganz wesentlich, dass man Orte hat, wo man möglichst effektiv Gene mit anderen Bakterien austauschen kann und sich neue Eigenschaften bequem aneignen kann.